Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Leute, die diese Sendung schauen, regelmässig schauen, wissen, nach dem Bad Horn kommt es halb ins Gütli, oder?
Ja.
Also, richtig, ja. Die Zeit ist ja für Sie noch stressig. Da haben Sie immer die historischen Persönlichkeiten, Schaffhausen, über 1000 Leute sind gekommen. Nach einem Bad Horn und jetzt halb ins Gürtel.
Ja gut, das ist jetzt Januar streng, wobei der Dezember eigentlich, muss ja die, das sind ja die zwei Reden, eigentlich die einzigen Reden, die ich schriftlich super vorbereite und schriftlich abgebe und dann einen Vortrag halte, aber ich halte mich nicht streng als Manuskript. Es gilt immer, steht immer vorne drauf, es gilt sowohl die schriftliche wie die mündliche Fassung. Und der Referent behält sich vor, auch stark vom Manuskript abzuweichen.
Das ist jetzt also in Ihrer Sprache ein bisschen Wischiwaschi, oder?
Nein, die Botschaft ist die gleiche, aber mit anderen Worten. Das ist ja Kunst. Man kann die gleiche Botschaft mit verschiedenen Worten von verschiedenen Seiten aufzeichnen. Und eine Rede ist eine Rede und eine Schreibe ist eine Schreibe. Man kann nicht einfach etwas schreiben und dann so halten, sondern ich rede mit Leuten anders, als wenn ich jemandem schreibe.
Aber dann hat man doch einmal versucht, einen Schrick drauf zu drehen. National- Wo ist das? Auch bei meiner
Mal ist das gekommen, weil ich ja Mundart rede. Und dann habe ich gesagt, zu einem, wo im Ausland verurteilt worden ist und auch da im Strafverfahren ist, aber noch nicht zu Ende Urteil gehabt, habe ich gesagt, also, das ist ein Verbrecher. Das ist ein Verbrecher, der das gemacht hat. Er hat also schlimme Sachen gemacht. Ich glaube, er hat einen umgebracht. Und dann haben sie gesagt, im Schriftlichen ist gestanden, ein mutmaßlicher Verbrecher. Und ich habe das mutmaßlich weggelassen. Ich weiß nicht, wie man das das ist kein Mundartwort, mutmaßlich. Ich habe noch nie gehört, dass man sagt, ja, das ist ein mutmaßlicher Verbrecher. Sondern ich habe gesagt, ja, das ist ja ein Verbrecher. Und dann haben sie mir einen Strick gedreht. Du und Frau Sommaruga war Ständerätin. Furchtbar, was der da gemacht hat. Und dann habe ich, gesagt, nein, ich habe nachgeschaut, das heisst mutmaßlich. Ja, aber in der mündlichen Fassung ist es nicht mehr drin.
Also Ihre Gegner hören ganz genau an, muss man sagen.
Ja, habe ich mir entschuldigt und gesagt, also, es tut mir leid, dass immer das... Aber ich wüsste auch nicht recht, wie man es Mundart könnte sagen, wie ich hätte es hochdeutsch sagen.
Also ein Verbrecher, der noch nicht verurteilt
ist. Jawohl, ja.
Also gehen wir schnell durch. Schaffhausen haben wir ja gehabt, 1200 oder 1300 Leute, riesen Erfolg gewesen. Da ist halt die erfolgreichste von diesen Veranstaltungen gewesen, vom Publikum her, oder?
Nein, ja. noch ein bisschen mehr hat es gehabt, wo ich gewartet bin, in der Stierhalle. Aber heute, das Ding, die Besucherzahl spielt nicht so eine Rolle. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht an
das hält. Eben Rekord hier kommt, ja.
Wenn man schaut in der Weltgeschichte, wo hat schon viele Leute gehabt, bei Reden, da hat es eine fragwürdige Geschichte. Aber es war ein gutes Publikum, sehr interessiert. Und was mich halt immer wundert, es ist nach dem Festtag, 2. Januar, in einen Vortrag gegangen, um 10.30 Uhr am Morgen, um 10:30 Uhr. Da kommen die Leute von Genf und von Basel, und von, also nur die, die mich angesprochen haben, Bern und so weiter. Die wollen ja sehr früh aufstehen an einen Vortrag, wo nichts anderes ist, als dass wir drei historische Persönlichkeiten schildern.
Aus einer anderen Stadt noch, ja?
Ja, und aus einem anderen Kanton. Natürlich hat es am meisten aus dem Kanton, ist ja klar. Und sie sind aber auch sehr stolz. Das ist auf uns an, wir haben solche Persönlichkeiten, weil sie wissen es dann manchmal gar nicht. Und da finde ich etwas Schönes. Und da hat es natürlich Historiker, die kommen. Schauen, es hat sich hat recht etwas gesagt und nicht stimmt.
Ist das passiert in Schaffhausen jetzt?
Nein, in Schaffhausen selber nicht, aber er hat gesagt, er hat die Jahreszahl falsch gesagt. Mhm. Im Teleblocher war aber das. Da habe ich mich versprochen. Der Bringolf ist, glaube ich, im 81 gestorben. Ich habe, glaube ich, gesagt, im 68.
Jawohl, ja, da haben wir dort noch gehabt. Ja. Sie sind, glaube ich, im 68 ist er, glaube ich, aus der Reutung
ja,
oder
ja.
Stadtpräsenz.
Stimmt, da habe ich falsch gesagt, oder? Das ist ja nicht so schlimm. Aber sonst haben sie mir also nichts vorgeworfen. Aber das ist etwas, was mich am meisten befriedigt hat. Weil ich habe ja immer Angst, es muss alles stimmen. Ich will nichts sagen, was nicht stimmt. Und das ist schwierig, historisch untersuchen. Die Fakten müssen stimmen, die Zahlen müssen stimmen. Und Gegebenheiten und natürlich Zitate. Und dann ist auf mich zugekommen, das hat mich gefreut, ein 91-jähriger Mann, ein Schaffhauser, Sozialdemokrat ursprünglich, er ist nicht mehr, ist ein Austreter. Und der hat Pringolf, der sozialdemokratische Stadtpräsident von Schaffhausen, der in der früheren Zeit ein Kommunist war, hat den begleitet das ganze Leben. Und ist ein schwieriger Mann war, ja, Persönlichkeiten sind ja immer schwierig. Und hat er gesagt zu mir, hören Sie, und er ist also auch sozialdemokratischer Grossrat gewesen und wieder raus und so weiter, hat er gesagt, hören Sie, ich habe den Pringolf das ganze Leben begleitet. Ich habe noch nie in den letzten 50 Jahren eine Würdigung gehört von dieser Persönlichkeit, die so treffend ist, die ihn so schildert und von einer Differenziertheit, kann ich müssen sagen, das freut mich jetzt, dass jemand, der ihn kennt hat, den auch erkannt hat, oder? Weil ich habe ja den nicht näher gekannt, oder? Und ich tue ja nur Tote würdigen. Ich werde keine Lebende gewürdigt. Und das hat mich eigentlich gefreut. Und dann die Leute, die kommen, also um einen Morgen, also 1200 Leute, die hier hinsitzen, zum Vortrag los. Und es war ein gutes Publikum gewesen.
Beim Pringolf war es ja noch interessant. Da hatten sie einen kleinen Scoop noch gehabt, wo sie gesagt haben, er war ja der Sozialdemokrat, ich glaube, Präsident von der SP Schweiz, ja. International bei der SP ganz stark. Am Anfang hat er ja angefangen als Kommunist, dass er am Schluss noch einen Beratervertrag hat vom Bürle, oder? Vom
jawohl, ja.
Waffenhersteller,
jawohl,
oder?
Ja, ja, ich habe natürlich die Komplexität von dieser Persönlichkeit geschildert.
Und aber das hat man ja nicht gewusst mit dem
Beratervertrag. Nein, er hat ja verschiedene Sachen. Er ist ja beigetreten in dieser ganz konservativen Bewegung nachher während dem Zweiten Weltkrieg. Dem Aktionskomitee für Freiheit und Unabhängigkeit von der Schweiz, wo gesagt hat, wir müssen Gegensteuer geben, ist er als Sozialdemokrat. Auch mit, er ist also dann völlig gekehrt vom Armeegegner, vom Pazifist. Jetzt müssen wir das Land verteidigen. Und dann am Schluss hat er noch eben die Sozialdemokraten eine Volksinitiative gemacht. Zum Verbot von Waffen. Eine Waffenausfuhrverbotsinitiative. Wir dürfen keine Waffen mehr ausführen. Und das hat natürlich die Firma Bürle, die ja Waffen gemacht hat, sehr getroffen. Und da ist jetzt Führer gekommen, das ist relativ neu. Ein Vertrag, den er gemacht hat. Mit dem Dieter Bürle, wo er sagt, ich verpflichte mich gegen eine namhafte Entschädigung dafür zu sorgen, dass unsere eigene Initiative abgelehnt wird.
Und die ist dann abgelehnt worden?
Jawohl, ja. Ob sie wegen dem abgelehnt worden ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe gesagt, das ist natürlich das Meisterwerk von Bürle, wenn er so einen einspannen kann. Aber ist natürlich vom Pringolf. Eine problematische Seite. Jetzt kann man sagen, ja, der hat es nicht wegen dem Geld gemacht. Das ist also umgerechnet, da war es 18.000 Franken gewesen. Wenn man das umrechnet, wäre das heute etwa 50.000 Franken.
Das ist ja nicht gerade wenig, ja?
50.000 Franken, die er überkommt im Jahr, das Gegenteil ist, was er eigentlich ursprünglich von außen vertreten hat. Aber das andere nichts da. Dass er hervorragende Dienste gemacht hat, vor allem als Stadtpräsident von Schaffhausen. Und ich habe es auch gebraucht wegen dem, weil es besteht so eine Meinung, nur ganz korrekte Menschen, die noch nie einen Fehler gemacht haben, die sauber sind bis zum Letzten, die nie ein Dreckchen am Hemd haben, weil sie ja nie arbeiten werden, sie nie dreckig. Nur derige können eine Leistung vollbringen. Also die Unvollkommenheit des Menschen ist eben da. Und so bei allen. Bei den einen sieht man es besser als bei den anderen.
Also da wäre ja gerade eine Stellenbeschreibung für den neuen Parteipräsidenten von der SVP. Machen wir den Sprung. Bart Horn war ja das grosse Thema gewesen, wer jetzt die Partei jawohl, soll ja führen.
Ja, wir haben das, über das Thema hat man gar nicht geredet.
Ja, dann haben auch Medien darüber geschrieben.
Alle, ja, die oder? Haben alle geschrieben. Und es hat auch viele Journalisten gehabt, die immer gefragt haben. Man hat dort, also Parteileitung, wo ich ja nicht dabei bin, also der Russis von der Parteileitung, hat beschlossen gehabt, aber am Vorabend, oder am Morgen, weiß ich nicht sicher, sie machen eine Findungskommission und die leitet der frühere Fraktionspräsident, der Kaspar Bader. Und über Kandidaten redet man jetzt nicht. Bis Ende Monat könnte die Kantone melden, wenn überhaupt jemand meldet. Ich weiss es nicht. Bei uns ist das kein Rennen auf den Posten, weil da muss einer vor allem arbeiten, muss Parteiführer bringen. Und wenn er das nicht macht, dann wird nicht gesagt, ja, das ist noch ein guter Typ und so, sondern ja, das muss halt jemand anderes machen, aber er ist wegen dem nicht minderwertig, aber er muss. Und der Herr Rösti hat jetzt gesagt, er will das nicht machen, was neu muss gemacht werden. Aber sonst neu, hat man über also Partei natürlich geredet.
Also neu gemacht, dann muss er in die Sektionen und sagen, ja, du machst da und du machst
ja, da. Ja, gerade befehlen kann er es nicht. Man tut nicht befehlen, sondern
beraten.
Überzeugen. Das ist Kunst, oder? Aber es gibt Orte, wo man muss auch helfen. Also schlimm war eben 2015, wo unsere Partei die höchsten Ergebnisse eingefahren hat. Es hat noch nie eine Partei so einen Wähleranteil gehabt in der Geschichte. Also seit es die Proporzwahl gibt, also seit 100 Jahren, wie unsere Partei im 15. Und auch die Parteien, die schlecht geführt sind und die nichts gemacht haben, haben auch noch zugelegt. Und das war es, weil hier die Partei einen überkantonalen Abstimmungskampf geführt hat mit der Flüchtlingspolitik, mit der Migration, mit dem EU-Volk. Das ist hier im Vordergrund gestanden. Weil das war da nach der Frau Merkel, ihrem berühmten Ding.
Ja, wir schaffen es,
wir schaffen
ja
es, oder? Wo dann Europa überschwemmt worden ist. Und ich habe hier gewarnt, auch mit Tele Blocher.
Ja, ein paar Mal, ja.
Ja, ja, gesagt, das ist ganz gefährlich. Auch die, die schlecht dastehen, haben noch zugelegt. Und dortmal haben in gewissen Kantonen, also konkret war es der Kanton Neuenburg, eine neue Sektion mit vielen Schwierigkeiten. Da hat sogar die Schweizerische Partei Nationalratsliste zusammengesetzt und gemacht. Also, damit sie eine hatten, aber das ist natürlich nicht gut, das überdünken. Dann hat man gesagt, so, jetzt muss man die hier nicht bringen und da muss man einfach auch mal helfen. Manchmal muss man auch drohen und sagen, los, wenn er da nicht, jetzt wenn er nicht den personellen Eintritt macht, dann kommen wir auch in die Delegiertenversammlung, dann nehmen wir euch dran. Aber das sind dann Extremfälle.
Das ist ja nie passiert, oder?
Mal, das ist schon gewesen. In Genf ist das gewesen. Oder wo ich Kantonalpräsident war, in gewissen Bezirk. Weißt du, im Bezirk Winterthur bin ich an Generalversammlung, an Mitgliederversammlung gesagt, dort dürfen wir nicht mehr wählen. Das ist unangenehm, oder? Man ist da nicht beliebt. Aber das haben alle dann gefunden, ja. Im Grunde noch hat er ja recht. Und das sind Führungsaufgaben, das sind nicht politische Aufgaben, weil es kommt einer eine Führungsaufgabe über und er muss Freude an die Parteiführer bringen. Und die guten Leute, die wollen nicht. Aber die kann man bewegen. Ich erinnere mich seinerzeit den Ständerat Ullmann. Da haben wir jetzt alles ausbringen, oder? Nach dem Rücktritt, also nach der Wahl vom Mogi in den Bundesrat, sind zu mir gekommen, der alte Bundesrat Schlumpf und der Ständerat Gaudenti, beide Bündner. Und haben gesagt, los, wir haben gehört, du willst kandidieren als Präsident
also der Sie, ja, ja.
Schweizerischen Partei. Das war in der grossen Auseinandersetzung, die wir gehen, oder? Vor allem mit der Wernerführung, aber mit der Schweizerischen Partei. Und haben sie Angst gehabt. Weil ich sage, ja, ich habe es nicht im Sinn, aber es kommt darauf an, wer ihr vorschlägt. Je nachdem mache ich es. Und dann haben sie wollen den Reichen, den Berner Reichen vorschlagen und eine ganz andere, von mir her gesehen, völlig falsche Richtung. Also progressiv hat wollen. Hat immer gesagt, wir sind liberal progressiv, also liberal-linke oder irgend so etwas, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, wenn der kommt, dann noch eine. Dann kandidiere ich, oder? Dann haben sie Schiss bekommen. Und dann habe ich gesagt, aber man könnte den Kompromiss machen. Ich kandidiere nicht, wenn er den Ullmann fragt und den heranbringt. Das wäre ein guter Mann. Und ist ja ursprünglich ein Berner. Er ist, glaube ich, Bürger von Trub im Emmental, aber ein Thurgauer. Also, er ist ein durch und durch ein Thurgauer, aber ganz ursprünglich ein Berner. Und das hat man dann gemacht, hat man den Ullmann gewählt, aber den hat man müssen bearbeiten. Der ist nicht da gestanden, ja, endlich kann ich gehen, sondern ja gut, also, dann mache ich es halt. Und die sind ja auf unserer Linie gewesen. Ich habe gesagt, los, mach das. Dann haben wir sicher, dass wir in der, als liberal-konservative Mittelstandspartei und dann verzichte ich. Solche Sachen muss man halt manchmal machen. Oder der Toni Brunner. Der hat doch aufgeregt, nicht wollen Parteipräsident werden. Und hat es nach 8 Jahren gemacht und sehr gut. Aber der hat Bedingungen gestellt. Er hat gesagt, also wenn ich Präsident bin, dann muss der Blocher Vizepräsident machen. Das war nach der Abwahl, oder? Vom Bundesrat. Das war eine schwierige Situation gewesen. Weil die mich abgewählt haben, ja weh, das war die SVP. Kaputt gemacht. Er hat gesagt, muss schauen, wenn der abgewählt wird im Bundesrat, ist das so eine Blamage. Und wir ersetzen dann noch durch eine sogenannte SVPlerin, Frau Wittmer-Schlumpf, die ja nie auf unserer Linie war. Das sind ja geschichtlich die ursprünglichen Demokraten, das sind ja Linksabspaltungen von den Freisinnigen, die haben eigentlich nie zu uns gepasst. Und da haben wir den Toni Brunner. Da haben wir gesagt, gut, ich mache es, er ist recht. Hat er gesagt, ja, und der muss auch noch dabei sein. Und dann haben wir das gemacht und haben auch eine ganz neue Parteileitung vorgestellt. Und sie ist gut rausgekommen. Aber nach 8 Jahren hat er auch genug gehabt und hat gesagt, nein, aber los, jetzt kann ich nicht mehr.
Also, da sind wir gespannt, wer da rauskommt. Man hat schon verschiedene Hypothesen. Jetzt als dritte heute, Albis Gütli. Seit 1985 machen Sie es, glaube ich, oder?
Ja, jetzt sind 32.
32, ja.
Jawohl, ja.
Finden wir da immer ein Thema, oder? Was ist der Titel heute?
Ja, das schon. Also heute rede ich, wenn ich dabei bleibe, also im schriftlichen Manuskript.
Also wir machen das Ende am Morgen, oder?
Jawohl, ja.
Wie viel die Fassung, ja?
Ja, bei der schriftlichen?
Ja.
Die 11.
11.
Ja, nicht, wo ich jetzt fertig mache, heute. Und ich habe sie schon... Zählt die Übersetzung, die muss ich noch anpassen. Dem, die ist noch schlecht, aber sie ist die wenig schlechteste von all diesen 11. Und jetzt muss es halt sein, oder? Das ist es so. Aber man ist nie zufrieden. Man ist nie zufrieden, aber jetzt muss ich sie abgeben, jetzt ist Zeit. Und dann, die mündliche ist dann wieder anders. Also, sie verhebt sich schon in der gleichen Richtung. Aber wie ich ja gesagt habe, gelten beide Fassungen. Also, es kommen auch beide aufs also auf die Homepage von mir und von der Partei, die mündliche und die schriftliche Fassung. Und ich rede über Dekadenz. Wir haben doch überall eine Dekadenz in der Wirtschaft, nehmen wir voraus, in der Politik und in der Gesellschaft. Und da ist diese Woche ein Gerichtsurteil passiert, wo das deutlich zeigt. Da haben doch ein Haufen so Klimaaktivisten in Lausanne die Halle besetzt von der CS mit Tennisschläger, weil sie auch gegen den Herrn
Federer
losgegangen sind, weil der scheinbar gesponsert ist von der CS. Und haben die gesagt, wir zwingen dir jetzt keine Aktien mehr zu handeln, glaube ich, weiß nicht genau. Es ist wo von Energiekonzernen, also zum Beispiel Erdöl, Handelsgesellschaften und so weiter. Und die zwingen wir jetzt und jetzt setzen wir Tal und da kommt keiner mehr. Also typischer Fall vom Hausfriedensbruch, oder? Dann hat man, sind die angezeigert worden. Jetzt hat ein Einzelrichter hat die alle freigesprochen. Und hat gesagt, ja, Klimakatastrophe, das ist ein Ding, ist ein klarer Fall. Und die haben Widerstand gemacht gegen das, weil das ist nicht gut, die Klimakatastrophe. Und das ist gerechtfertigt. Das ist so etwas wie eine Notwehr.
Die sind freigesprochen
worden. Alle freigesprochen worden. Wenn der Schule macht. Und das geht eben, und das ist jetzt eben dekadent.
Hat es das nicht schon immer gegeben, so Urteil? Kann man sagen, Fehlurteil oder ein falsches
Urteil? Ja, mal das schon, aber mit so einer Begründung, das habe ich noch nie gesehen. Weil das geht an Grundsätze von einer Staatsordnung. Ich habe mich das ganze Leben lang und jeder Verantwortliche muss das machen, sagen, gibt es eigentlich Situationen, wo man Widerstand macht gegen das Recht, auch wenn das rechtswidrig ist. Und das gibt es. Also da haben wir geschichtliche Dinge. Zum Beispiel in der Armee. Wenn man merkt, dass die Armeeführung das Land das Gegenteil macht als Landschützen, die Armee missbraucht, zum Beispiel zum Diktator zu schützen, zum Unrecht zu machen. Zweiter Weltkrieg, Hitler. Da hat auch einer gesagt, ich bringe den Hitler um. Das ist natürlich Mord an sich. Aber ich muss ihn umbringen, um das Unrecht gut zu machen. Dann ist das begreiflich. Und so eine Situation gibt es. Aber man darf nicht Straffreiheit verlangen. Sonst ist auch gar kein Widerstand mehr. Dann ist es ja rechtsordnung. Und dass man so eine Aktion gutheisst und sagt, ja, das ist so etwas wie Notwehr, Notstand oder irgendetwas. Also, mit dem Begründ kann man jedes Unrecht kann man da begründen. Und das ist dekadent.
Und das ist Thema heute
Abend. Ja. Und da sage ich immer wieder Dienstverweigerungen. Darum da muss ich sagen, da, die Wiedertäufer, die sind ja gar ganz gegen die Armee gsi. Die haben nie die Straffreiheit, wenn man den Dienst verweigert. Die haben gesagt, wenn ich den Dienst verweigere, bin ich gegen das Recht, dann muss ich die Strafe in Kauf nehmen und ich muss ins Gefängnis. Das ist konsequent.
Also, sind wir gespannt auf die Rede. Wir können nächste Woche noch reden über die Reaktionen, die es gegeben hat. Das war Deli Blocher. Freut mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.